Also, hast du dich eigentlich schon mal in einem Raum befunden, der komplett voll mit Menschen war und dich trotzdem völlig allein gefühlt?
Oh ja, ich glaube, das ist so ein Gefühl, das fast jeder irgendwie kennt.
Genau. Und ich meine jetzt nicht nur, dass man sich so ein bisschen unwohl fühlt oder am falschen Platz ist, sondern wirklich so eine tiefe, also fast schon körperlich spürbare Isolation. So eine absolute Kälte, obwohl direkt neben dir eigentlich gelacht und getrunken und wild gefeiert wird.
Ja, das ist ein extremer Kontrast.
Absolut. Und genau dieser paradoxe Zustand, der steht heute im Zentrum unseres Deep Dives. Wir schauen uns nämlich einen extrem rohen, ja fast schon schmerzhaft ehrlichen Erfahrungsbericht an. Der trägt den Titel Einsam mitten im Lärm.
Und der Text ist wirklich faszinierend, weil er uns direkt in so eine existenzielle Krise wirft. Und das an einem der, naja, alltäglichsten Orte der Welt.
An einem Samstagabend in einer überfüllten Diskothek.
Genau, wir schauen uns heute mal an, was psychologisch eigentlich passiert, wenn all diese üblichen Ablenkungsstrategien, die wir so haben, plötzlich komplett versagen.
Ja, und wenn wir wirklich hart auf uns selbst zurückgeworfen werden. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wie genau baut sich diese Szene im Text auf?
Also wir starten direkt mitten im Geschehen. Der Autor beschreibt eine Erfahrung, die evolutionär und auch psychologisch eigentlich ein totaler Widerspruch ist.
Inwiefern?
Naja, der Mensch ist ja ein durch und durch soziales Wesen, ne? In der Masse sollten wir uns eigentlich total sicher fühlen. Aber er beschreibt hier genau das Gegenteil. Er steht in seinem Stammclub, also wirklich der Ort, an dem er an einem Samstagabend sein sollte. Um ihn herum sind tausende Gleichaltrige, die Musik dröhnt extrem laut, überall blinken Lichter.
Das volle Programm halt.
Exakt. Und er sucht eigentlich nur seine Clique. Aber er findet sie in dem Moment nicht. Und dann, wirklich mitten im dichtesten Gedränge, schlägt plötzlich diese brutale Erkenntnis ein.
Dass er völlig isoliert ist. Er beschreibt das im Text ja wirklich wie einen physischen Schlag. Er steht da einfach nur und merkt auf einmal, dass er komplett deplatziert ist, mitten in all diesem lauten Geplapper.
Ja, völlig deplatziert.
Weißt du, ich finde, man kann sich das psychologisch total gut wie so eine schalldichte Glasbox vorstellen.
Oh, das ist ein guter Vergleich, ja.
Stell dir vor, du stehst auf so einer extrem lauten, farbenfrohen Parade, oder? Überall ist Konfetti, da spielen Blaskapellen, Menschen tanzen auf der Straße. Aber du selbst bist plötzlich in dieser durchsichtigen, isolierten Box gefangen. Du siehst diese ganze feiernde Stadt um dich herum, du siehst sogar, wie sich die Münder der Leute direkt neben dir bewegen.
Aber du hörst nichts.
Genau. Emotional und akustisch bist du quasi komplett abgeschnitten. Da dringt einfach gar nichts mehr zu dir durch. Du spürst nur noch diese kalte Glasscheibe.
Dieses Bild der Glasbox trifft es wirklich extrem genau. Denn was hier psychologisch passiert, das nennt man in der Einsamkeitsforschung den sogenannten Kontrasteffekt.
Ah, okay. Erklär das mal kurz.
Einsamkeit fühlt sich nirgendwo so extrem, so schneidend an, wie in der Anwesenheit von vermeintlicher Verbundenheit.
Das macht total Sinn.
Weil überleg mal, wenn du nachts ganz allein im Wald stehst, dann erwartet dein Gehirn ja überhaupt keine soziale Interaktion, oder?
Klar, da bin ich ja offensichtlich allein.
Genau, die Einsamkeit ist da völlig kongruent mit deiner äußeren Umgebung. Aber im Club, dein Gehirn scannt ununterbrochen die Umgebung ab. Überall sind Signale für Gemeinschaft, für Freundschaft, Leute lachen.
Das Gehirn ist also massiv auf Zugehörigkeit gepolt.
Absolut. Die Erwartungshaltung ist extrem hoch. Wenn deine innere Realität dann aber auf einmal null Resonanz meldet, also gar keine emotionale Bindung, dann entsteht eine gewaltige kognitive Dissonanz.
Wow, okay.
Die Umgebung schreit quasi die ganze Zeit, du gehörst dazu. Aber dein eigenes inneres Erleben flüstert dir zu, du bist völlig isoliert. Und diese krasse Diskrepanz erzeugt einen enormen Stresszustand.
Und was macht der Mensch, wenn er unter massiven Stress gerät?
Er folgt einfach seinem Urinstinkt.
Flucht.
Exakt, er flieht. Der Autor schreibt ja auch, er wollte einfach nur noch raus aus diesem Raum. Raus an die frische Luft, ganz schnell weg von diesen blinkenden Lichtern und dem wummernden Bass.
Er dachte halt, der physische Ortswechsel würde irgendwie Linderung bringen. Hat er aber nicht. Als auch die frische Luft nicht hilft, geht er dann den ultimativen Schritt der Flucht sozusagen. Rein ins Private. Er geht direkt nach Hause und legt sich ins Bett.
Und er beschreibt sich in genau diesem Moment als, Zitat, völlig fertig.
Ja. Aber das Verrückte ist ja, die absolute Stille seines eigenen Zimmers ändert einfach gar nichts an seinem Zustand. Im Gegenteil, oder?
Genau, die Flucht bringt überhaupt keine Heilung. Weil er da einer fundamentalen Täuschung aufgesessen ist.
Welche Täuschung?
Naja, er dachte, das Problem sei der Raum an sich, der Lärm im Club, die vielen Menschen. Aber das war ja alles nur die Kulisse.
Mhm, verstehe.
Er hat seine innere Realität, diese wirklich absolute existenzielle Leere, einfach mit nach draußen an die frische Luft genommen. Und dann hat er sie auch noch mit unter seine Bettdecke genommen.
Krass. Das heißt, die Isolation, die er da im Club gespürt hat, das war nie eine räumliche Isolation.
Nein, überhaupt nicht. Es war eine ganz tiefgreifende, emotionale, ja fast schon spirituelle Entwurzelung. Und in dem stillen Zimmer, wenn auf einmal alle äußeren Reize wegfallen, dann wird diese innere Leere plötzlich unerträglich laut.
Puh. Und hier wird es wirklich interessant. Denn genau hier mutiert dieses Gefühl von so einem bloßen Unwohlsein zu etwas viel, viel Größerem.
Er fängt an, alles in Frage zu stellen. Richtig.
Ganz genau. Er liegt da im Bett und aus dem harmlosen Was mache ich eigentlich auf dieser Party? Wird auf einmal die massive Frage, was soll ich überhaupt auf diesem Planeten?
Das ist der klassische existenzielle Schmerz.
Ja, er fängt an, das komplette gesellschaftliche Lebensmodell zu sezieren. Er fragt sich ernsthaft, also ob es im Leben wirklich nur darum gehen kann, Karriere zu machen, Geld zu scheffeln, immer den nächsten Kick zu suchen.
Und einfach nur Dinge anzuhäufen.
Genau. Von einer Sekunde auf die andere kollabiert dieses ganze Skript, nach dem wir ja irgendwie alle leben. Er schreibt ganz klar, dass das für ihn plötzlich alles komplett wertlos war.
Das ist wirklich der Moment des vollständigen Zusammenbruchs der eigenen Sinnkonstruktion.
Ja, aber lass uns hier mal kurz kritisch einhaken.
Gerne.
Ich lese das mehr nicht und denke mir manchmal, ist das nicht einfach klassischer, fast schon klischeehafter Weltschmerz? Ich meine, man ist Anfang 20, vielleicht ist man verkatert, chronisch übermüdet oder einfach völlig reizüberflutet von der Woche.
Mhm.
Da findet man an Samstagabend allein im Bett das Leben ja schnell mal oberflächlich und sinnlos, oder? Warum sprechen wir hier von einem so tiefen psychologischen Mechanismus statt einfach von einem, naja, schlechten Abend, den wir alle mal haben?
Also, das ist ein extrem wichtiger Einwand. Und natürlich dürfen wir Faktoren wie Reizüberflutung oder auch einfach das Alter nicht völlig ausklammern. Das ist ja die typische Phase der Identitätsfindung.
Eben.
Aber wenn wir uns den Mechanismus genau ansehen, den er hier beschreibt, dann geht das weit über so einen typischen Weltschmerz hinaus. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir hier das Versagen der sogenannten hedonistischen Tretmühle.
Oha, hedonistische Tretmühle. Erklär das mal.
Wir Menschen haben ein ganz tiefes inneres Bedürfnis nach Bedeutung, nach einem echten Sinn im Leben.
Okay, ja.
Weil uns dieser Sinn im Alltag aber oft viel zu abstrakt oder zu schwer greifbar ist, weichen wir auf Ersatzhandlungen aus. Und die hedonistische Tretmühle bedeutet, dass wir quasi ständig irgendwelchen Dingen hinterherrennen.
Also dem nächsten Gehaltscheck, dem nächsten Flirt im Club.
Genau. Oder dem nächsten Karriereschritt, immer in der Annahme, dass uns das Erreichen von genau diesen Zielen endlich dieses ganz tiefe Gefühl von, ja, von Ankunft und Wertigkeit gibt.
Wir stopfen also diese innere Leere ununterbrochen mit Leistung, mit Bestätigung von außen und purem Konsum.
Exakt. Der Autor nutzte das Feiern und seine Clique genau als dieses Füllmaterial. Und das Verrückte ist, das funktioniert normalerweise auch erschreckend gut. Man kann so echt Jahrzehnte verbringen.
Ist es dann eben eines Abends nicht mehr funktioniert?
Ganz genau. Und das ist der Unterschied zum bloßen Weltschmerz. Es ist nicht so, dass er in der Nacht die Dinge einfach nur doof findet. Die Betäubung hat aufgehört zu wirken.
Ah, okay.
Seine Psyche hat in dieser Nacht die Illusion komplett durchschaut. Er hat erkannt, egal wie viele Kicks ich in meinem Leben noch sammle, egal wie viel Geld ich noch anhäufe, das Gefäß, in das ich all das reinschütte, das hat gar keinen Boden.
Wow. Ja, und diese Erkenntnis ist natürlich extrem schmerzhaft, weil sie uns unsere kompletten Überlebensstrategien raubt. Interessanterweise zieht er das im Text ja auch ins Heute.
Inwiefern?
Naja, er deutet an, dass dieser Club von damals heute einfach ganz andere Formen angenommen hat. Der Lärm ist heute vielleicht nicht mehr unbedingt der wummernde Bass auf der Tanzfläche, sondern der konstante Stream auf Social Media.
Oh, absolut.
Dieses ständige Scrollen, die permanente Erreichbarkeit, das Jagen nach Likes, nach Views, nach Aufmerksamkeit, das ist doch heute unsere moderne Disco, oder?
Ja, eine Disco, die niemals zumacht.
Genau. Wir sind von morgens bis abends von unzähligen Stimmen und Bildern umgeben. Tausende Leute reden digital auf uns ein, Aber diese innere Glasbox, die bleibt bestehen. Die Isolation wächst paradoxerweise mit der Menge an Verbindungen, die wir so ansammeln.
Das ist so wahr. Und hier liefert der Text dann seine vielleicht brillanteste analytische Beobachtung, wie ich finde.
Was genau meinst du?
Er betrachtet diese furchtbare, schmerzhafte innere Leere plötzlich gar nicht mehr als Defekt. Normalerweise denken wir ja sofort, wenn ich mich extrem leer fühle, dann ist an mir etwas kaputt. Ich muss sofort zum Therapeuten, ich muss mich ablenken, eine Pille nehmen oder sofort eine neue Serie anfangen, nur um das Gefühl schnell wieder wegzudrücken.
Ja, bloß nicht aushalten.
Richtig. Aber der Autor dreht diese Perspektive komplett um. Er sagt, diese Leere ist überhaupt kein Fehler im System, sie ist ein Signal.
Also quasi wie ein kleines Warnlämpchen.
Exakt. Stell dir vor, du fährst nachts auf der Autobahn und plötzlich leuchtet auf deinem Armaturenbrett knallrot die Tankanzeige auf.
Okay, ziemlich stressig?
Ja, extrem nervig. Es stresst dich, du musst vielleicht deine Fahrpläne ändern. Aber du würdest doch niemals auf die Idee kommen, rechts ranzufahren, dir einen Hammer zu nehmen und dieses Warnlämpchen aus dem Armaturenbrett zu schlagen, nur damit es dich nicht mehr blendet, oder?
Nee, das wäre ziemlich dumm.
Weil du ja weißt, das rote Licht selbst ist gar nicht das Problem. Es ist der Indikator für ein Bedürfnis. Dein Auto braucht dringend Treibstoff.
Ah, und genauso interpretiert er dann diese existenzielle Einsamkeit.
Ganz genau, er begreift, diese unglaubliche Leere zeigt an, dass der Mensch offensichtlich für eine Art der Verbindung gemacht ist, die auf dieser normalen, horizontalen Ebene von Karriere, Konsum und flüchtigen Bekanntschaften schlichtweg gar nicht existiert.
Okay, wow. Das ist unglaublich logisch, aber jetzt kommt die harte Realität in unserem Text. Er hat dieses Warnlämpchen ja gesehen. Der Tank ist bei ihm komplett leer. Er liegt am Boden zerstört im Bett. All seine bisherigen Ziele im Leben sind komplett in sich zusammengefallen. Und er sagt selbst ganz ehrlich, er wusste in der Nacht absolut nicht, was es sonst noch hätte geben können. Es steht da vor dem absoluten Nichts. Es gab keinen Plan B.
Das ist der Moment der völligen Kapitulation.
Ja. Und was passiert dann? Das führt uns jetzt nämlich zum überraschenden Höhepunkt des Textes. Wir müssen hier ganz präzise sein, wie er in diese Situation reingegangen ist.
Das ist extrem wichtig, ja.
Weil, wenn man das Ende der Geschichte hört, könnte man ja leicht denken, ah, okay, da war halt ein junger Kerl verzweifelt und hat sich dann in irgendeine Religion geflüchtet, weil er dringend Halt brauchte.
Ein klassisches Klischee, ja.
Genau. Aber das gibt der Text absolut nicht her. Er hatte überhaupt keine fromme Vorbelastung. Er stellt ganz klar, dass er mit der Kirche absolut nichts am Hut hatte. Er war zu dem Zeitpunkt sogar schon offiziell ausgetreten.
Er war also gar nicht auf der Suche.
Überhaupt nicht. Sein Wissen über Gott oder über Religion generell, das beschränkte sich wirklich nur auf das, was man als Teenager mal flüchtig im Schulunterricht aufschnappt und direkt wieder vergisst. Da war kein Suchen, kein Meditieren, gar nichts.
Er befand sich also in einem Zustand der totalen Passivität. Alle eigenen Bewältigungsstrategien waren aufgebraucht. Er konnte einfach nichts mehr machen.
Richtig. Und genau in diesem Zustand der totalen Entblößung, so ganz ohne Tabus, ohne die gesellschaftlichen Fassaden, ohne den Druck, cool sein zu müssen, da lenkten sich seine Gedanken einfach auf Gott. In seiner Verzweiflung.
Und dann beschreibt er einen Durchbruch.
Ja. Dann passiert etwas, das er mit einem so simplen, aber unfassbar gewaltigen Satz zusammenfasst. Er schreibt, er hat sich finden lassen.
Wow. Dieser Satz ist psychologisch und auch grammatikalisch einfach unglaublich interessant.
Wie meinst du das?
Er hat sich finden lassen. Weißt du, das ist eben keine intellektuelle Eroberung. Der Autor hat dann nachts im Bett kein kompliziertes philosophisches Problem gelöst, an dessen Ende dann der logische Beweis für eine höhere Macht stand.
Er hat ihn also nicht entdeckt wie so ein Wissenschaftler.
Nein, es war eine Begegnung, die von der ganz anderen Seite ausging. Eben genau dann, als er selbst völlig wehrlos und leer war.
Er beschreibt das auch als ein Erlebnis, das sein gesamtes Denken komplett auf den Kopf gestellt hat. Mitten in dieser allertiefsten, kältesten Einsamkeit, genau da, wo vorher diese schreckliche Glasbox war, war plötzlich das unbeschreibliche Gefühl, vollständig von Liebe umhüllt zu sein.
Eine reale, spürbare Liebe?
Ja. Und wir müssen uns mal klar machen, was das für ihn überhaupt bedeutete. Zuvor, das gibt er unumwunden zu, war Liebe für ihn nur ein rein theoretisches Wort. Er hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, was Liebe wirklich sein konnte. Und nun wird er von diesem Gefühl total überrollt.
Das ist der Moment, in dem aus reiner Theorie plötzlich echte Empirie wird, oder? Also aus theoretischem Wissen wird unmittelbares Erleben.
Absolut. Weißt du, da muss ich direkt an dieses philosophische Gedankenexperiment über Qualia denken, also über die subjektive Erlebnisqualität.
Ah, die Geschichte mit der Farbe Rot.
Ja, genau. Stelle diese Wissenschaftlerin vor, die ihr ganzes Leben lang eingesperrt in einem komplett schwarz-weißen Raum verbringt.
Mhm.
Die hat wirklich alles, was es physikalisch und neurologisch über die Farbe Rot zu wissen gibt, in Büchern studiert. Sie kennt die genaue Wellenlänge. Sie weiß exakt, welche Synapsen im Gehirn feuern, wenn ein Mensch rot sieht.
Intellektuell hat sie es voll durchstiegen.
Genau, zu 100% verstanden. Aber dann, eines Tages, geht plötzlich die Tür auf. Sie verlässt diesen schwarz-weißen Raum und sieht zum allerersten Mal in ihrem ganzen Leben eine echte, leuchtend rote Rose.
Und in diesem Bruchteil einer Sekunde ändert sich alles.
Richtig. In diesem Moment lernt sie etwas völlig Neues. Etwas, das all ihre theoretischen Bücher ihr niemals, wirklich niemals geben konnten. Die Erfahrung sprengt das Konzept komplett. Und exakt so beschreibt der Autor diese unerwartete Begegnung. Die Liebe Gottes war für ihn nicht länger einfach nur ein Wort aus der Schule.
Es war plötzlich die rote Rose.
Genau. Es hat ihn komplett umgehauen, weil es so unfassbar real war.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Wenn wir uns nämlich die Qualität dieser Liebe ansehen, die er da beschreibt, dann kommen wir zum eigentlichen Kern seiner ganzen Transformation.
Okay, worin bestand die?
Es geht hier um den absoluten psychologischen Gegenentwurf zu dem, was wir vorhin beim Club besprochen haben. Er betont ganz stark, dass diese Liebe völlig bedingungslos war.
Mhm.
Diese gefühlte Liebe hing nicht davon ab, was er leistete. Nicht davon, wie er aussah oder wie cool oder erfolgreich er bei seinen Freunden war. Sie war einfach da, aus einem einzigen Grund. Weil er existiert.
Und das steht ja im totalen Widerspruch zur Logik des Clubs. Und ehrlich gesagt zur Logik unserer gesamten modernen Gesellschaft.
Absolut. Lass uns das doch mal durchspielen. Unser ganzer Alltag funktioniert fast ausschließlich nach dem Prinzip der Konditionalität.
Also unter Bedingungen.
Ja.
Stell dir mal ein Vorstellungsgespräch vor oder ein erstes Date. Oder den Moment, in dem du irgendein Foto auf Instagram postest. Unter der Oberfläche schwingt doch immer exakt dieselbe Botschaft mit.
Schau mich an, bewerte mich, sag mir bitte, dass ich gut genug bin.
Ganz genau. Wir tauschen ständig Leistung gegen Wertschätzung ein. Du bist wertvoll, wenn du gute Noten schreibst. Du wirst gemocht, wenn du attraktiv und witzig bist. Du gehörst dazu, wenn du dir die richtigen Klamotten leisten kannst. Das ist die Disco-Logik. Ein permanenter, extrem anstrengender Handel.
Ein Handel, den man ja jederzeit auch verlieren kann.
Ständig. Und das erzeugt ja gerade diese existenzielle Angst und diese enorme Einsamkeit, die ihn da im Club so überfallen hat. Was er dann aber in der Stille seines Zimmers erfährt, ist psychologisch gesehen der totale Kurzschluss dieses kranken Systems. Weil diese Bedingungslosigkeit die Logik komplett aufbricht.
Exakt. Er war in diesem Moment, da nachts im Bett, am absoluten Nullpunkt seiner eigenen Leistungsfähigkeit. Er hatte rein gar nichts mehr anzubieten. Er war nicht cool, nicht erfolgreich. Er war in dem Moment einfach nur ein psychisches Wrack.
Mhm.
Und genau in der Sekunde, in der er absolut nichts mehr in die Waagschale werfen konnte, erfährt er auf einmal den höchsten Wert überhaupt. Einen intrinsischen, völlig unantastbaren Wert. Er spürt eine Präsenz, die sagt, du musst nichts beweisen. Dein reines Dasein reicht aus.
Er beschreibt das im Text auch so unglaublich plastisch. Er sagt, dieses Gefühl war so real und so überwältigend, dass es die ganze vorherige Leere, diese ganze riesige Wunde der Sinnlosigkeit, sofort augenblicklich gefüllt hat.
Das Warnlämpchen ist also ausgegangen.
Ja, weil der Tank plötzlich gefüllt wurde. Aber eben mit einer ganz anderen Substanz, als er all die Jahre davor verzweifelt versucht hatte einzufühlen.
Und das ist die absolute Synthese dieser ganzen Erfahrung, oder? Er zieht daraus für sich den logischen Schluss, dass der Mensch offensichtlich für eine Liebe designt ist, die aus einer komplett anderen Sphäre kommen muss.
Weil unsere normale Welt das gar nicht leisten kann.
Richtig. Unsere horizontale Welt, also die Welt der Wirtschaft, der sozialen Medien, sogar unsere menschlichen Beziehungen, die kann eine echte bedingungslose Liebe in dieser Form überhaupt nicht dauerhaft aufrechterhalten. Wir Menschen scheitern ja permanent daran, uns gegenseitig völlig bedingungslos zu lieben.
Stimmt.
Und für den Autor war eben genau diese grenzenlose Bedingungslosigkeit dann der ultimative Beweis für die Realität Gottes.
Also, was bedeutet das jetzt alles? Wir haben ja heute eine enorme Strecke mit diesem Text zurückgelegt.
Das kann man wohl sagen.
Wir haben uns angeschaut, warum die Menge im Club ihn überhaupt in diese tiefste Isolation stürzen konnte. Wir haben diese extrem schmerzhafte Mechanik der hedonistischen Tretmühle analysiert und verstanden, dass unser Gehirn uns tatsächlich warnt, wenn wir unser Leben nur mit Oberflächlichkeiten vollstopfen.
Mhm, das rote Warnlämpchen.
Genau. Und wir haben den Weg des Autors betrachtet. Wie genau in diesem Moment der absoluten Kapitulation eine unerwartete Begegnung stattfand, die alle Konzepte gesprengt hat. Eine Liebe, die keinen Beweis fordert.
Und das ist ja nicht nur eine schöne Geschichte von früher, sondern hochaktuell.
Absolut. Und genau aus dieser tiefen Erfahrung heraus wendet sich der Autor nämlich am Ende seines Textes plötzlich ganz direkt an uns, an dich als Zuhörer. Er verlässt diese Rolle des bloßen Geschichtenerzählers und formuliert einen echten Call to Action.
Was gibt er dem Leser mit?
Er sagt im Grunde, falls du genau heute dieses Gefühl kennst, dieses tiefe Deplatziertsein, die Einsamkeit mitten im Lärm, diese drückende Frage nach dem Sinn, dann gibt es da eine Wahrheit, die du jetzt hören musst. Du musst dir deinen Wert nicht erst erarbeiten.
Mhm.
Wir müssen nicht erst erfolgreich, schlank, gebildet oder reich sein. Er ist der Überzeugung, es gibt eine Liebe, die dich genau jetzt sieht, wo du bist. Die immer da ist, ohne dass du vorher irgendwelche Bedingungen erfüllen müsstest. Er fragt den Leser direkt, hast du auch schon mal so einen Moment erlebt, wo dir mitten im Trubel einfach alles völlig sinnlos vorkam?
Weißt du, um diese Analyse heute abzuschließen, möchte ich einen, sagen wir mal, etwas provokanten Gedanken in den Raum stellen, der genau an diese These anknüpft.
Ja, gerne. Was wäre das?
Wenn wir diese tiefe Erkenntnis des Autors wirklich ernst nehmen, dass diese Lehre eigentlich ein Wegweiser ist, ein Warnlämpchen, das uns zwingen will, anzuhalten, um genau diese bedingungslose Begegnung erst zu ermöglichen,
okay,
dann müssen wir uns doch eine extrem unbequeme Frage stellen. Gestalten wir unser modernes Leben vielleicht unbewusst genau deshalb so unfassbar laut?
Uff.
Wir haben ja vorhin über die moderne Disco gesprochen, oder? Der ständige Strom an Podcasts, an Musik, Push-Nachrichten, TikTok. Das ballert ja von morgens bis abends unsere Sinne zu. Haben wir vielleicht tief in uns drin eine enorme Angst vor genau dem Moment, in dem unsere Glasbox plötzlich ganz still wird?
Weil wir instinktiv ahnen, dass wir den Schmerz der Leere fühlen würden.
Exakt, weil wir ahnen, dass wir in der Stille zuerst durch diesen massiven Schmerz der eigenen existenziellen Leere durchgehen müssten, bevor wir überhaupt das finden könnten, wovon der Autor da spricht.
Das ist ein heftiger Gedanke.
Deswegen die Frage zum Schluss an dich, der uns gerade zuhört. Was würde eigentlich passieren, wenn du morgen die Disco deines Alltags, also diese ganzen ständigen Ablenkungen, ganz bewusst für eine Weile stumm schaltest?
Mhm.
Würdest du den Mut finden, diese innere Leere, dieses Warnlämpchen mal auszuhalten und nicht sofort wieder mit neuem Lärm zu betäuben? Einfach um dieser Liebe endlich die echte Chance zu geben, dich zu finden?